Guten Morgen. Jetzt seid ihr schwer beeindruckt worden. Das sollte gar nicht sein. Wir sind beeindruckt von Jesus. Ja, ich freue mich ganz doll, heute Morgen hier zu sein. Ich hatte schon zwei wunderschöne Veranstaltungen, gestern Abend noch in Bad Säckingen, in der Gemeinde Gottes. Und heute Morgen darf ich bei euch sein. Und ich habe hier so gerade eben gestanden und ich habe so gedacht, Gott, wie wunderbar bist du. Das habe ich mir nie vorgestellt, das habe ich nie geplant, dass ich mal überall in Veranstaltungen sein werde und erzählen werde, wie groß du bist und wie gewaltig du bist. Und ich bin einfach nur ein lebendiges Zeugnis für das, was Gott tun will, durch einen Menschen, der ihm leidenschaftlich nachfolgen will. Dankeschön für das Wasser. Es wird dir nicht unbelohnt bleiben. Denn wir sind die meist privilegierteste Gesellschaft, die es überhaupt auf der Erde jetzt gibt. Ihr gehört zu der absoluten Oberklasse der Menschen auf dieser Welt, weil ihr Gottes Kinder seid, wenn ihr sie schon seid. Und wer noch nicht heute Morgen ein Gotteskind ist, der kann es werden. Ganz einfach. Wir dürfen Jesus einladen in unser Leben und dann verändert er unser ganzes Denken, unser Handeln, unser Leben. Und dann kommt er mit seinem himmlischen Wesen, mit seiner himmlischen Macht, mit seiner himmlischen Freude in unser Leben hinein. Und wir können uns nicht mehr selber wiedererkennen. Und ich sage manchmal, ich komme mir vor wie im Märchen, weil in den Märchen, da passieren die Dinge, dass die alle vom Himmel kommen und plötzlich passiert jemand oder plötzlich kommt so eine Fairy Tale und sagt, du darfst dir was wünschen. Und Gott, bei Gott ist es noch viel großartiger, weil Gott sagt, ich selber komme zu dir und du darfst dir alles wünschen, was du brauchst. Ich selber will dir geben, was ich habe, alles, was mir ist oder was mir gehört, das gehört auch dir. Du bist mein Kind. Du darfst zu mir kommen, du kannst mich fragen, du kannst die unmöglichsten Fragen stellen, du kannst die unmöglichsten Anliegen haben. Ich bin fähig, sie dir zu geben, sagt Gott. Und diesem Gott dienst du und diesem Gott diene ich. Und es ist eigentlich nur schlicht recht, dass wir leidenschaftlich für Jesus sind. Und ich muss mich immer zurücknehmen, dass ich ja nicht so drängend bin und euch sagen möchte, Leute, nehmt Jesus heute Morgen in einer neuen Leidenschaft an. Beginnt ihn zu lieben von ganzem Herzen. Bittet ihn, dass er euch die Liebe schenkt. Er gibt uns ja alles, was wir brauchen. Wir brauchen ja gar nichts bei ihm bringen. Wir brauchen ja nur entspannen. Wir kommen einfach zu ihm und wir sagen, wir haben nichts zu geben. Ich kann aus mir gar nichts tun. Ich kann nicht reden. Ich kann vielleicht nicht singen. Ich kann vielleicht dies und jenes nicht tun. Es ist völlig egal, was du kannst oder nicht kannst. Du kommst zu ihm, so wie du bist. Und dann begreifst du zum ersten Mal, du bist ein einzigartiger Gedanke Gottes. Und als er dich geformt hat, die Gloria, da hat er das mit so einer Leidenschaft gemacht, da hat er so richtig zugepackt und hat gesagt, da kommt alle meine Liebe rein. Er hat uns einzigartig gemacht. Er hat uns so richtig geformt, wie er in seiner Leidenschaft gerade gefühlt hat. Und dann hat er gesagt, so, und ich gebe dir ganz viel von mir, von meinem Wesen, von meiner Art in dein Leben hinein. Und der Einzige, der uns beraubt hat, das war der Satan. Der hat dir gesagt, du taugst nichts, du bist nichts, du siehst auch noch gar nichts aus. Und das ist alles eine Lüge. Und wenn ihr das heute Morgen einfach mal aus eurem ganzen Leben rausstreichen würdet, alle negativen Gedanken, radikal, alle negativen Gedanken, das sage ich ganz, ganz betonend, alle negativen Gedanken kommen direkt aus der Hölle. Und wenn du sie glaubst, gehst du dahin. Und alle guten Gedanken kommen direkt vom Himmel und von Gott. Und dir, Kleine, die da so ganz treu immer sitzt, so ein junges Mädchen hier. Wenn du gleich anfängst, Gott zu glauben, dass er nur gut ist und nur gute Gedanken über deinem Leben hat, machst du die meisten Fehler nicht. Dann wirst du in seinem Wegen wandeln und in seinem Gehorsam gehen. Und du wirst erleben, wie der lebendige Gott ist. Und das ist, was Gott sich heute Morgen für euch wünscht. Und das ist die Leidenschaft, die ich mitbringe heute Morgen aus meinem Herzen. Er möchte, dass ihr wisst, er ist jeden Tag euch so nahe, dass ihr erschrecken würdet, wenn ihr ihn wirklich sehen würdet, erschrecken würdet, weil ihr würdet begreifen, dass er jede Minute, jede Sekunde eures Lebens bei euch ist und eigentlich so gerne euch in jeder Situation die richtige Weisung geben würde. Und dann sind wir da immer so, unsere Norddeutschen, wir sind da so besonders stark, wir sagen immer, das schaffe ich schon alleine, das brauche ich nicht, ich brauche Gott nicht. Und Gott sagt, hey, wenn du dich mich doch einfach dein Herz offen hältst, dass ich jeden Tag reden darf, dass ich jeden Tag dir begegnen darf, dass ich dir jeden Tag die Weisung geben kann. Und dann würdest du plötzlich ein Leben führen im Sieg und nie mehr in der Niederlage. Du würdest dich freuen ohne Ende, du würdest gar nicht mehr mit deiner Freude wissen, wohin. Du würdest sie jemandem erzählen müssen, weil sonst würdest du platzen vor Freude. Du würdest einfach platzen vor Freude. Du würdest sagen, das müssen die Leute hören. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir in so eine Leidenschaft kommen, so eine Liebe mit ihm und in solch einen Fluss von ihm, dass es immer nur aus uns heraus schwillt, so wie wenn du so einen Schlauch in so ein Gefäß reinhältst und das Gefäß, das kann es fast nicht mehr halten. Und es muss es rausgeben. Und so soll unser Leben sein. Angeschlossen an den Fluss des Himmels, raus aus uns und die ganze Welt um uns herum wird grün und blühen und wird sich verändern und wird Gott erleben und wird Gott sehen. So, das war jetzt die Einleitung. Mein Herz ist nämlich schon so voll, dass ich schon fast überlaufe. Und ich möchte jetzt ganz kurz mit einem Gebet beginnen und dann möchte ich in das Wort Gottes gehen heute Morgen. Vater, ich danke dir. Du bist überhaupt der Größte, der Herrlichste und der Gewaltigste. Ach, und ich möchte dich noch viel mehr kennenlernen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sehe nur so wenig von dir. Aber Herr, ich möchte dich ganz sehen, wie du bist. Ich möchte vor deinen Thron treten heute Morgen und sagen, Vater, teile das Brot aus und lass es ein Feuer sein in jedem Herzen. Ich bete, dass jedes Wort ein Feuer ist. Jedes Wort ein Feuer ist, was hineinbrennt in unser Herz und was unsere Herzen verändert. Und ich bete, dass diese Leben heute, diese Menschen, die hier vor mir sind, aber auch alle die, die die Kassette hören, dieses CD hören werden, Herr, ich bete, dass diese Menschen nie wieder dieselben sein können, weil sie mit deinem Feuer in Berührung gekommen sind, weil deine Kohlen ihre Lippen berühren und weil dein heiliger Atem in ihrem Leben plötzlich ist und dann plötzlich diese Heilungswelle in ihrem Leben wirklich fließt und sie begreifen, sie brauchen gar keine Krankheit mehr annehmen, weil in dir gibt es keine Krankheit, in dir ist nur Heilung. Und ich bete, dass wir in diesem Fluss deiner Liebe stehen, dass wir von dir geliebt sind und angenommen sind und dass wir nie wieder, Herr, so einen Gedanken denken, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin es nicht. Sondern dass wir uns bewusst sind, wir sind Gefäße des Heiligen Geistes, Tempel des lebendigen Gottes. Und er selber, der lebendige Gott, will in uns leben. Er will mit uns Gemeinschaft haben, er will mit uns täglich Gemeinschaft haben. Und ich bete, Herr, dass du das heute Morgen tust, was wir gar nicht tun, brauchen und tun dürfen, nämlich dein Wort in die Herzen zu pflanzen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass es verständlich wird. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du mir Worte gibst, auch der Prophetie, dass ich hineinspreche in Leben, einfach die Worte, die du sagen willst und dass es eine Offenbarung wird in unserem Herzen, die uns nie wieder loslässt. In Jesu Namen. Amen. Ich komme aus einer ganz lange Geschichte von Gläubigen. Meine Großmutter hatte schon ein großes Erweckungszentrum, wo Zeichen und Wunder geschahen. Menschen aus aller Welt kamen. Viele, viele Schwerstkranke wurden gesund. Leute fuhren bei uns aufs Grundstück und sind aus dem Rollstuhl aufgestanden, einfach weil die Kraft Gottes so stark war, da war. Und habe aber dann eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich ganz viel gesehen habe in der christlichen Szene und das hat mich sehr erschrocken. Da waren Menschen, die waren wunderbare Beter und auch prophetisch wunderbar begabte Menschen in unserer Gemeinde. Und wenn man die dann zu Hause besuchte und mal im unbeobachteten Moment gesehen hätte, dann ist man erschrocken, hat gedacht, was leben die denn für ein Leben? Die sind so heilig da vorne im Gottesdienst und zu Hause, da brüllen die ihren Mann an und da schimpfen die und da sind die zornig auf den Nachbarn. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Und ihr wisst, wenn man so ganz jung ist, ist man auch sehr kritisch. Und ich glaube, das darf man auch irgendwo sein. Da ist man in so einer Zeit, wo man sagt, ich will das wirklich Echte haben. Und damals habe ich nicht mich von Gott losgesagt, aber ich habe gesagt, mit diesen Frommen will ich nichts zu tun haben. Ich möchte dem Gott begegnen, der so ist, wie er in dem Wort Gottes steht. Ich will erleben, dass das, was der da gesagt hat in seinem Wort, dass das alles die Wahrheit ist, dass ich das sehe, dass sich das in meinem Leben manifestiert. Das heißt, dass ich das erlebe und ich bin bereit dafür, mein Leben ihm zu geben. Und ich denke, das ist diese erste Voraussetzung, die wir brauchen, wenn wir wirklich in die Nähe Gottes treten wollen. Da muss eine Entscheidung in unserem Herzen gefällt werden. Ich will nicht fromm sein und irgendwo einen Stuhl wärmen, sondern ich will wirklich in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott treten. Und die passiert nicht in einem Gottesdienst, sondern die passiert, wenn du in deinem Alltag zu Hause lebst und dich entscheidest, du willst ihm gehorchen und du willst ihm nachfolgen. Im Gottesdienst, da ist immer alles einfach. Da fühlt man sich gut und da ist man gesegnet und da ist jemand, der für einen beten kann. Aber wenn man dann zu Hause mit seiner Schwiegermama oder mit irgendwelchen schwierigen Menschen in einem Hause lebt und man muss damit klarkommen, übrigens meine Schwiegermama ist nicht so, die ist lieb, dann kannst du plötzlich herausfordernd wissen, was ist wirklich in deinem Herzen tief drin und wo ist jetzt dieser große Gott, der dir verheißen hat, er ist bei dir jeden Tag bis an der Weltende. Und diesem Gott wollte ich begegnen. Das war mein Wunsch. Und weißt du, diesen Wunsch hat Gott in unser Herz gelegt. Und der ist in jedem von euch irgendwo versteckt. Und dann bin ich ganz früh, habe ich gesagt, Gott, hier ist mein Leben. Ich möchte nicht fromm werden. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte das sehen, was du in deinem Wort hier hast. Und ich will das erleben. Und dann hat Gott mein Leben ganz, ganz früh genommen und hat alle meine Pläne erst einmal durchstrichen, die ich hatte. Ich wollte studieren und wollte Professor werden für Chirurgie. Hat gesagt, komm gar nicht in die Tüte. Ich habe einen anderen Plan für dein Leben. Ich möchte gar nicht, dass du studierst. Ich möchte, dass du mein Wort verkündigst und dass du den Menschen erzählst, wer ich bin. Und ich werde die Menschen heilen. Und das habe ich dann geglaubt, dass Gott zu mir gesprochen hat, habe das auch sofort getan. Ich kann euch nur einen Hinweis geben, wenn Gott wirklich zu dir redet und das nochmal bestätigt wird durch den Pastor oder den Leiter in der Gemeinde, wo ihr seid, dann tut es. Tut es sofort. Dann tut es, was Gott sagt, und ihr werdet erleben, dass das, was Gott verheißen hat, sich auch erfüllt. Wir sind dann rausgegangen nach Afrika, eigentlich ganz nichtsahnend, dass wir in eine dieser größten Missionsgesellschaften der Welt enden werden. Das hatten wir nicht gesehen, haben wir nicht geplant. Wir sind einfach ganz treu da mitgelaufen. Wir sind einfach reingegangen und haben mitgeholfen. Und 80% von Missionsarbeit ist waschen, Tischdecken, kochen, helfen, arbeiten, schwitzen. Und man arbeitet mehr als normale Menschen. Man ist unter schlimmeren Bedingungen als normale Menschen. Also Missionsarbeit ist ein Knochenjob. Und der heißt einfach nur immer, du dienst, 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 dienst. Aber das heißt nicht, dass Gott dich ausnutzt, sondern es heißt einfach nur, dass du bereit bist, dein ganzes Leben auszugießen und zu sagen, hier bin ich mache alles mit, ich bin bereit, alles zu tun für dich, wenn dein Reich gebaut werden soll. Und dann kommt Gott dazu. Und wenn Gott dann auf die Matte tritt und wenn er in dein Leben hineinkommt, und ich werde gleich in das Wort gehen, dann fängst du an zu staunen und du staunst und du staunst und du staunst. Und ich habe dann immer nur daneben gestanden und habe dann gesehen, wie Menschen gekommen sind aus tiefster Dunkelheit. Männer und Frauen, die in Zauberei zu tun hatten, die also richtige Zauberdoktoren waren in Afrika, die also Menschen umgebracht hatten, die mit ihrer Zauberei ganze Städte unter ihrem Bann hatten. Und diese Männer sind gekommen und wollten eigentlich Gott herausfordern und sagen, wir wollen sehen, wer jetzt stärker ist, der lebendige Gott oder wir. Und für einen Moment stockt einem dann der Atem und man denkt, oh Halleluja, jetzt geht's echt an Kragen, weil du nämlich nicht weißt, was die Typen tun. Die haben große Schlangen dabei, die haben auch gewaltige Zauberformeln, die sie da versucht haben in Bewegung zu setzen. Und dann zeigt es sich, wer ist stärker, Gott oder der Zauberer oder der Teufel. Und Gott ist immer stärker. Es gibt überhaupt keinen Moment, wo Gott nicht in Kontrolle ist. Aber die Herausforderung, die musst du dann richtig Auge in Auge sehen. Und dann habe ich erlebt, wie solche Zauberdoktoren zum Kreuz gekommen sind. Das heißt, die haben ihr Leben Jesus übergeben, niedergekniet, haben uns dann gefragt, was sie jetzt tun sollen. Dann sind wir zu denen gefahren. Wir haben ihren ganzen Zauberhaushalt verbrannt. Dann haben sie am Abend gleich ein Schild über ihre Tür angebracht. Jetzt ist Jesus Christus der Herr meines Lebens. Und einer von denen ist dann zum Evangelisten geworden und hat gesagt, Leute, ich habe euch vorher viel von der Zauberei des Teufels gegeben und jetzt habe ich die richtige Kraft. Und das ist die Kraft des lebendigen Gottes. Ihr braucht Jesus in eurem Leben und ihr müsst euch verändern. Und dann durfte ich miterleben, wie ganze Dörfer sich verändert haben, ganze Städte sich verändert haben, wie muslimische Städte sich verändert haben. Und das würde jetzt zu weit führen, euch da so in die Details zu erzählen. Ich habe nur immer da gestanden und gestaunt und gestaunt und gestaunt. Und das 26 Jahre lang. Und mir liefen noch heute, mir liefen jedes Mal, wenn ich gesehen habe, wie ein krüppeliges Mädchen plötzlich gesund wird oder wie ein Rollstuhl leer wird oder wie ein Blinder sehen wird. Und ich durfte das tausende Male sehen, wie Kranke geheilt wurden. Jedes Mal habe ich geweint. Einfach vor Ehrerbietung vor dem lebendigen Gott. Ich habe gedacht, wow, der König aller Könige kommt hier in diesen staubigen Urwald und der kümmert sich um ein kleines Mädchen, das noch nie von ihm gehört hat. Und er richtet sie wieder auf und sie kann normal laufen. Und dieser große, lebendige Gott kennt jeden Menschen auf der Erde. Und ihm ist egal, ob du ausgebildet bist oder nicht, ob du Deutsch oder Englisch sprichst oder welche Sprache du bist. Aber er liebt jeden Einzelnen. Und für jeden Einzelnen ist er ans Kreuz gegangen. Und jedem Einzelnen will er sagen, ich bin dein Vater. Ich bin dein Gott. Ich liebe dich. Und für jeden Einzelnen hat er seine extra auserwählte Sache. Und heute Morgen habe ich etwas gelesen in Lukas 24, das möchte ich euch lesen. Und das ist ein Wort, das ich glaube, das auch prophetisch für euch ist heute Morgen, weil Jesus möchte euch sagen, er ist euch viel näher, als ihr denkt. Viele Menschen denken immer, Jesus ist nicht immer bei mir, weil sie nicht immer fühlen. Aber das ist ein ganz großer Trugschluss. Und das ist zwei ganz netten Herren passiert, die hier unterwegs waren, gleich nach der Kreuzigung. Ich möchte einfach nur ein paar Verse daraus lesen, aus Lukas 24 von Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tage nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Die hatten auch gerade die Passion gesehen, aber nicht den Film, sondern die Live-Szenen. Und es geschah, und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, schaut euch die Passion an. Danach war mein Herz total in Flammen für Jesus. Danach habe ich mir wirklich gesagt, Herr, ich lasse keine Krankheit mehr zu in meinem Leben und ich lasse keine Sünde mehr zu. Ich werde sie bekämpfen mit jeder Faser meines Seins. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Ich soll dir heute Morgen sagen, jedem Einzelnen hier, der hier in diesem Raum ist, dass Jesus direkt neben dir steht. Und er hat dich in den 24 Stunden, die du gerade hinter dir hattest, nicht eine Sekunde verlassen. Aber es gibt Menschen, die immer noch daran zweifeln, dass Gott wirklich neben ihnen ist. Dass er so nah bei dir ist. Und selbst wenn die Nacht eine Horrornacht war oder eine Nacht war, wo vielleicht viel Schreckliches passiert ist, wo vielleicht Dinge passiert sind, die nicht hätten passiert sein dürfen, der Herr ist trotzdem da. Weil seine Liebe und seine Gnade so groß sind, dass er selbst in deinen schwersten Zuständen, in deinen schwierigsten Zeiten dir so nah ist. Und rückblickend können wir das alle sehen, dass immer dann, wenn die Krise ganz groß war, wenn wirklich alle Stricke gerissen sind, wenn alle aufgegeben haben, da ist der Herr direkt bei dir und hält dich und bewahrt dich und er liebt dich. Aber wir sehen ihn nicht immer. Und deswegen sollen wir es hören heute Morgen. Jesus ist immer bei uns. Er verlässt uns nicht einen Moment. Und immer dann, wenn du denkst, hier oben beginnt ja alles, wenn du denkst, er ist nicht da, dann sagt der Teufel dir wieder so eine Lüge. Und die musst du einfach mal radieren, einfach mal auslöschen, einfach erasen und sagen, raus aus meiner Festplatte. Dieser Gedanke darf nicht mehr drin bleiben. Er ist immer da. Er ist jeden Tag da. Und er ist jede Minute bereit, dir zu dienen, dir zu helfen, dir zu geben, was du brauchst in dem Moment. Und es hat eigentlich an dir gelegen, dass du so wenig von ihm genommen hast. Oder dass du vielleicht so wenig gewusst hast, wie nahe er dir war. Und wie viel Liebe er eigentlich für dich hat. Und mit wie viel großem Interesse er dein Leben verfolgt und er dein Leben in der Hand nehmen möchte. Also die guten Typen waren unterwegs und sie merken nicht, dass Jesus bei ihnen ist. Und jetzt stellen sie ihm eine ganz wilde Frage. Das heißt, Jesus fragt sie, wie geht's denn euch und wieso seht ihr eigentlich so traurig aus? Und dann sagen sie zu ihm, bist du denn der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist? Ihr müsst euch die Szene vorstellen. Jesus war eben am Kreuz. Und war da in Jerusalem gewesen, ist auferstanden von den Toten. Er war eigentlich der Hauptdarsteller des Films. Und der läuft jetzt neben ihnen. Und sie sind sowas von verblendet, dass sie nicht erkennen, dass der Hauptdarsteller der Szene, der alles wusste, neben ihnen steht. Und dann sagen sie, sag mal, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da eben gewesen ist? Wir wissen doch alles. Und so kennen wir uns als Deutsche ja auch manchmal, ne? Wir wissen ja auch immer alles. Wir haben ja da immer alle die ganzen Informationen und alles. Und wir merken nicht, dass eigentlich der Hauptdarsteller dieser Welt, der, der alles in der Hand hält, der, der alles wirklich weiß, der ist bei uns und der steht bei uns. Und dann geht es weiter. Die Guten unterhalten sich und Jesus erklärt ihnen alles, was sie da so für Fragen haben. Aber er lässt sich nicht von ihnen erkennen. Er erzählt ihnen einfach jetzt nur mal eine ganze Menge. Und so geschieht es auch oft uns. Wir hören ganz viel in Gottesdiensten, in Hauskreisen, überall und merken gar nicht, dass eigentlich jedes Wort, was uns gesagt wird, und jetzt bitte ich euch jetzt heute Morgen ganz klar zuzuhören, jedes Wort, was von dem Pastor hier euch gesagt wird, eigentlich die Worte Jesu sind direkt an dich. Und wenn ihr mal einfach aufhören würdet, nur immer zu sehen, das sagt jetzt der Pastor wieder und wahrscheinlich will er das damit erreichen und mal sehen würdet, Jesus will zu mir reden, dann würdest du für die meisten Fragen deines Lebens schon eine Antwort haben. Weil er ist das Mundwerk, durch das Gott reden will. Und Gott möchte, dass wir aufhören, uns immer gegenseitig als Menschen zu sehen und zu begreifen, sobald wir Jesus in unserem Leben aufgenommen haben, will er durch alle möglichen Menschen, auch durch eine Frau, und ich habe keine Minderwertigkeit deswegen, weil ich weiß, ich bin von Gott berufen, auch durch eine Frau zu einem Mann reden. Weil wir das Sprachrohr Gottes sein sollen. Und nicht nur ich und Pastoral und Pastor Gloria, ich weiß nicht, ob du Pastor bist, jedenfalls nicht nur die Person, sondern durch jeden Einzelnen. Er will durch dich genauso reden, wie durch einen anderen. Und dann heißt es, die beiden finden das ganz interessant. Sie finden diese Person eigentlich recht interessant und sie sagen, hey, komm doch mit rein, wir wollen noch mit dir Abendessen. Sind so richtig gastfreie, ne, Schwarzwälder wollte ich gerade sagen, oder so richtige ganz gastfreie Menschen, ganz toll. Und sie laden ihn ein und dann heißt es, bricht er das Brot mit ihnen und in dem Moment erkennen sie, es ist Jesus. Und das ist jetzt der Schlüssel. Jesus wünscht sich, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen und ihn einladen und sagen, Jesus, brich mir das Brot. Und das tun wir zu wenig. Ich selber auch manchmal. Weil ich lebe ständig, ich predige sehr viel, ich bin ständig im Außendienst tätig, in Reisen. Und eigentlich breche ich mir auch oft das Brot viel zu wenig. Weil ich schon so viel Brot gegessen habe und denke, das reicht ja von gestern. Und das darf es nicht. Er möchte uns das Brot jeden Tag neu brechen. Und weißt du, was dann passiert, wenn du dieses Brot, das ist ja das Wort Gottes, wenn du dieses Brot isst und nicht nur liest, das ist ein Riesenunterschied. Du kannst jeden Morgen deine stille Zeit haben und ich weiß, einige von euch hier, ihr seid ganz super treu. Ihr würdet einen Orden kriegen, ne, wenn ihr das darum ging, wer treu ihr seid. Aber das nützt euch gar nichts, wenn ihr dieses Wort nicht an euer Herz heranlasst und es euch eine geistliche Nahrung wird und auch eine Korrektur und auch ein Hilfsmittel, um die Richtung zu weisen. Und dann kommt jetzt der dritte Schritt dazu, der ist viel wichtiger. Wenn das Wort gekommen ist und es spricht zu mir am Morgen, Abend, das ist völlig wurscht, wann ihr eure Bibel lest. Ich bin ganz oft in der Nacht wach und empfange von Gott in der Nacht. Wenn du das Wort empfängst und du hörst es, dann ist der Schritt, den ihr tun müsst und nur ihr tun könnt, und das wird euer Leben revolutionieren, dass ihr sofort gehorsam seid. Ohne Kompromisse. Und da sind wir Deutschen eigentlich ganz einmalig gemacht. Wir sagen uns immer, die Maschine muss so gut sein, dass sie jeden Test besteht, dass jeder TÜV da sein Siegel draufsetzt und dass bloß auch noch der Test kommt und sagt, sehr gut. So wollen wir eigentlich unsere Werkzeuge und unsere Produkte haben. Und genauso sollten wir unser Leben führen. Dass der TÜV Gottes jedes Mal sagt, sehr gut, exzellent, hervorragend, unter allen Bedingungen standhaft, hört nicht auf, steht, bleibt treu, steht, bleibt treu, gehorsam, gehorsam, gehorsam. Aber nicht aus einer Pflicht, sondern aus einer Beziehung. Weil Jesus, wenn er zu dir reden darf, dir so nahe kommen darf, dass er dein Herz in Flammen setzt. Und dann kommt eine Kraft in dein Leben, die dir übermenschlich ist. Dann fängst du an, in einer Kraft zu gehen und zu leben, dass du denkst, du fliegst über die Erde. Und das hat ja auch der Philippus dann ausprobiert und hat es dann mal gemacht, von einem Ort zum anderen. Und ich glaube, dass die Zeit wieder kommt, und das meine ich ganz ernst, wo wir versetzt werden, von einem Ort zum anderen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Gebeamt heißt das im Fernseh-Language. Was die Welt macht, ist ja immer nur eine Nachahmung von dem, was Gott eigentlich hat. Gott möchte, dass wir in so einem Kraftsturm sind. Und den bekommst du nur, wenn du das Wort nimmst. Und weißt du, was das Wort ist? Das Wort ist Jesus selber. Am Anfang war das Wort in Johannes 1. Und das Wort war Gott. Und Gott war das Wort. Wenn du Jesus haben willst, und manche von euch wünschen sich die Salbung und sie wünschen sich die Nähe und sie wünschen sich diese Gegenwart des Heiligen Geistes in ihrem Hause, dass sich alles verändert, dass sie die Dunkelheit verändert, dass die Krankheiten fliehen, dass das Haus frei wird, dass der Geist Gottes in deinem Hause in- und auswendig überall ist, in jeder Kammer, dann nimm das Wort und empfange es, nimm es und glaube es und tue es. Und es braucht manchmal nur ganz wenig. Gott gibt dir immer gerade so viel, wie du brauchst, wie du gerade tun kannst. Aber wenn du es tust und den nächsten Schritt gehst, und manche Schritte sind so seltsam und sind so unlogisch und wir verstehen sie nicht. Aber wenn du es tust und wenn du gehst und wenn du es machst, wirst du erleben, wie die Herrlichkeit Gottes größer und größer und größer in deinem Leben wird. Und wie du besser und besser und besser Gott siehst und verstehst. Und wie du mit ihm anfängst zu reden, als wenn du Privataudienz hast. Ich wollte gerade sagen, beim Papst. Die Leute, um das jetzt zu übertragen auf die heutige Zeit. Manche Leute würden das die größte Ehre empfinden, wenn sie beim Papst eine Audienz haben. Ihr wisst das. Ne? Michael Schumacher und wie sie alle heißen, waren beim Papst. Und wir haben Audienz bei dem König aller Könige. Und da darfst du jeden Tag hineingehen. Und da solltest du dich vorbereiten. Genauso wie du das machen würdest bei einem irdischen Herrscher. Da sollten wir vorbereitet gehen. Wir sollten geschmückt sein, wir sollten rein sein, wir sollten heilig sein. Unser Leben muss völlig klar und durchsichtig sein. Und dazu müssen wir immer wieder ehrlich sein, Herr, Ich bin es noch nicht, aber ich möchte es sein. Hier ist mein Leben. Ich gebe es dir. Führe und leite mich. Und dann nimm diese Privataudienz. Und ihr habt ja nicht nur eine Privataudienz. Wusstet ihr, dass ihr einen Leibarzt habt? Wisst ihr, dass Könige einen Leibarzt haben? Das heißt, der gehört nur ihnen. Der gute Arzt, der ist nur zuständig für sie. Und den habt ihr auch noch. Und warum seid ihr noch krank? Weil der hat alle Antworten für alle Krankheiten. Und er hat alle Macht, jede Krankheit zu heilen. Auch die dramatischsten Sachen. Und wir sind manchmal so nachlässig. Und das erschüttert mich manchmal. Dass wir sagen, ich habe jetzt schon ein paar Mal für mich beten lassen, es hat noch nicht funktioniert, ich muss halt eben einfach durchhalten. Und Leute, es geht um Leben und Tod. Und wir sollten begreifen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und dass uns bewusst sein sollte, dass da in diesem Tempel nichts anderes zu sein hat, außer Jesus und Jesus alleine. Keine Filme, die nicht gottgefällig sind, keine Pornografie, keine Unreinheit, keine Gedanken, dass ich eine andere Frau begehre. Keine anderen Gedanken sollten in unserem Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wenn die Gegenwart Gottes in dir ist und die Heiligkeit Gottes in dir ist, wird es jede Krankheit austreiben. Und du wanderst in gewaltiger, göttlicher Heilung. Und dann können 30 Leute um dich husten, schniefen und sonst was sagen. Du legst ihnen die Hände auf und du wirst keinen Keim und keinen Virus bekommen. Weil der Geist in dir stärker ist, als der in der Welt ist. Und genau das Gleiche ist für die Sünde. Du wirst vor einem Plakat stehen mit einer nackten Frau und sie wird dich nicht anrühren. Weil der Geist Gottes in dir stärker ist, als der alte Mann, der das gerne sehen würde. Weil der Geist Gottes in dir stärker ist. Aber nur, wenn ihr das Wort in euch aufnimmt. Das ist so eine Speise wie Superman oder wie, was ich, irgendwo, wo man einfach die Speise aufnimmt. Und du wirst plötzlich übermenschliche Kräfte in dir haben. Und das Alte, was das so dich immer gezogen hat zur Sünde, das hat keine Macht mehr. Das verliert die Macht. Du kannst etwas anschauen und kannst denken, wie schrecklich, wenn da jemand noch dran gebunden ist. Aber es berührt dich nicht mehr. Du bist frei. Und wisst ihr was? Das ist echte Freiheit. Wenn du plötzlich wanderst und sagst, ich bin verbunden mit dem Himmel. Was immer Gott mir sagt, das wird er tun. Ich werde seine Kraft erleben und ich erlebe, was er in meinem Leben gesagt hat, das geschieht. Und ich gebe jetzt mal so ein Beispiel aus gerade vor 3 Wochen. Unsere Lobpreisleiterin, eine von unseren Lobpreisleiterinnen, passionierte Reiterin, reitet durch den Wald und reitet an einem Pferd vorbei, an einem Baum vorbei. Das Pferd streift sie mit dem rechten Oberschenkel und sie wird runtergerissen vom Pferd. Ihr Bein dreht sich um 360 Grad, reißt ab. Sie fällt runter vom Pferd. Sie liegt dort unten im Gras und sie schreit nur noch, Jesus, rette mich, Jesus, rette mich. Und sie denkt, sie verblutet. Und eine Dreiviertelstunde lang dauert es, bevor die Ambulanz kommt und sie da rausholt aus dieser Situation. Sie wird ins Krankenhaus eingewiesen und sie liegt intensiv und ihr Mann ist Ältester in unserer Gemeinde. Sie hatte gerade Zwillinge entbunden und hatte noch 2 kleine Kinder im Vorschulalter, also 4 kleine Kinder. Gerade die Zwillinge entbunden, jetzt diesen Reitunfall. Ihr Mann ist Ältester und der gute Älteste erfährt an dem Abend von den Ärzten, dass wahrscheinlich keine Chance besteht, dass sie wieder normal laufen kann, weil ihr Bein so zerstört ist. Sie hatte das Gefühl, sagt sie, als wenn ihr Unterleib zerrissen war. Sie liegt dort auf dem Bett unter Valium, ganz großen Schmerzmitteln. Und der Kinderevangelist ruft mich an, weil wenn mein Mann nicht da ist, wenn er in Afrika ist, dann bin ich mit in der Leitung der Gemeinde und mit die Älteste in der Gemeinde. Und dann sagt er, Gabi, hast du deine Ölflasche bereit? Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Ich sage, ja, mein Öl ist in der Handtasche, wir fahren los. Wir fahren ins Krankenhaus, sie liegt unter Valium, sie kann uns gar nicht sprechen. Sie liegt nur uns so im halb schlimmer Zustand. Wir kippen unser Öl über ihr aus. Und wir haben einfach deklariert, im Namen Jesu Christi, dieses Bein wird normal zurück in seine Form gehen. Sie wird normal aufstehen können, sie wird ganz normal sein. Sie wird keine Schmerzen mehr haben und keine weitere Operation. Und wir deklarieren das Wort Gottes über ihr und wir werden das Wunder Gottes sehen. Und dann sind wir aus dem Krankenhaus gegangen. Das Ganze hat 5 Minuten gedauert. Sie sagt, eine halbe Stunde oder 20 Minuten später, sie sagt, ich habe es mitbekommen, aber ich konnte nicht mit euch reden. Sie sagt, 20 Minuten später kommt Jesus an mein Bett und ich spüre, wie seine Hände mein Bein von oben bis unten berühren und heilen. Der Arzt kommt am Abend und sagt, wir brauchen keine weitere Operation bei Ihnen machen. 11 Tage später ist sie nach Hause gekommen und sie ist wieder auf der Bühne und macht Lobpreis. Sie hat noch einen Nagel, eine Schraube in ihrem Bein, aber die muss wieder raus, wenn dann der Knochen total wiederhergestellt ist. aber ihr ganzes Bein ist in Ordnung, ihre Funktionen sind in Ordnung, sie hat keine Schmerzen, sie muss kein Valium nehmen, sie kann die Kinder wieder stillen, sie ist vollkommen frei. Das ist unser Gott. Und das ist seine Kraft. Und das will er durch dich und durch mich tun. Und das will er jeden Tag tun. Er liebt es, Wunder zu tun. Warum lässt er sowas zu, kann man jetzt fragen. Wisst ihr, was passiert ist an Steffi? Ich darf das sagen, glaube ich. Gott hat sie verändert. Ihr Vertrauen in den lebendigen Gott hat eine neue Tiefe bekommen. Steffi ist eine andere, wenn sie auf der Bühne steht. Wir merken das alle an der ganzen Gemeinde. Da ist eine Steffi, die ist völlig verändert. Die hat eine Tiefe erlebt an Schmerz, an Angst, an Schrecken und dann an Hilfe, an Zuwendung, an Heilung. Und das ist jetzt ein Neues, was in ihr ist. Das ist nicht mehr unsere alte Steffi, das ist eine neue Frau. Und das ist, was passiert ist. Und ich weiß, sie hat einen Heilungsdienst und Gott wird sie erst einmal selber ihr zeigen, wie Heilung funktioniert. Und wenn du das am eigenen Leib erlebt hast und du darfst davon Zeugnis geben, so ist ja auch mein Leben entstanden, dann kannst du allen Leuten sagen, ich weiß, er kann alles. Ich weiß, er kann heilen. Ich weiß, auch wenn der Arzt sagt, dass ich nie wieder laufen werde, ich kann laufen. Weil der Leibarzt, der dein Leibarzt ist, hat ja alles erfunden und damit hat er auch für jede Krankheit eine Lösung. Und ich selber habe mit eigenen Augen gesehen, wie völlig verkrüppelte Kinder, die überfahren wurden, die völlig zusammengeheilt sind, wie ein, man kann wirklich sagen, wie ein Schrotthaufen, weil der bei denen kein Knochen mehr normal war. Alle Knochen waren durcheinander. Die sind so gelaufen, völlig verkrampft, völlig kaputt zusammengewachsen, weil in Afrika ja oft medizinische Hilfe nicht da ist. Wie diese Kinder durch das Gebet und dann sind sie nach Hause gegangen und dann durch die Kraft Gottes, die über ihrem Körper war, vollkommen gesund sind. Ein so ein Mädchen haben wir begleiten dürfen bis zur Hochzeit. Heute hat sie eigene Kinder. Sie war ein Krüppel gewesen. Sie ist heute eine perfekte, hübsche, junge Frau. Das ist die Kraft Gottes, die er uns gegeben hat. Aber nur, wenn wir das glauben, was hier drin steht, wenn wir es aufnehmen, wenn wir es essen und wenn wir uns bewusst machen, er ist bei uns und er möchte uns das Brot brechen. Er selber möchte euch das Brot brechen. Und in dem Brot liegt die Kraft, die Offenbarung, da liegt die Freude, da liegt all das, was ihr braucht. Und wenn ihr es aufnehmt in euch, werdet ihr stark werden wie Superfrauen und Supermänner, wenn ich das so sagen darf. Übermenschliche Wesen, die nicht auf dieser Erde mehr zu finden sind, aber die wir sein sollen. Und in dieser neuen Zeit, die vor uns liegt, sagt der Herr, will er ganz gewaltige Männer und Frauen aus uns machen, damit die Welt sieht, wer Jesus ist. Da kannst du nicht jedes Mal zu deinem Pastor laufen und sagen, Pastor, gib mir jetzt eine Weisung, wie soll ich weitermachen? Da musst du selber wissen, was hat der Herr gesagt. Und ihr sollt die Stimme Gottes hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Ne? Und der Pastor wird das bestätigen. Dafür ist er da. Dass er bestätigt und sagt, ja, das ist richtig, was du gehört hast. Ja, mach weiter. Das ist gut so. Aber du musst selber hören, was der Herr dir zu sagen hat. Ich möchte jetzt noch auf einen Bereich in meinem Leben eingehen, wo jeder von uns mal durchgehen wird, in einer oder anderen Form, und wo es sich entscheidet, ob wir mitmachen oder ob wir dann sagen, jetzt nicht weiter. Das ist dieses Mobbing oder das ist das Lügen über dich oder das ist das plötzlich, wenn du mit Feinden in Berührung kommst. Und die geschehen in der eigenen Gemeinde oder im eigenen Familienbereich. Feinde sind nicht für uns der, ne, Bürgermeister unseres Dorfes oder was weiß ich, jemand, der sowieso gegen Gott ist, sondern Menschen, die du vielleicht lange Jahre geliebt und vertraut warst und dann plötzlich wendet sich was gegen dich. Sowas ist uns passiert, mein Mann und mir. Wir waren mitten im Dienst für Jesus. Wir waren ganz feurig für ihn. Wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Wir haben gewaltige Gebetsveranstaltungen gehabt und alles wunderbar gelaufen. Und plötzlich begann ein Ehepaar, mit dem wir eng zusammenarbeiteten, Lügen zu verbreiten über uns. Wir würden stehlen, wir würden lügen, wir würden was weiß ich alles machen. Fing an, einfach Lügen zu verbreiten. Und ich habe das erste Mal, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, das klärt sich ja auf. Das glaubt doch kein Mensch. Das ist ja völlig verrückt, was die da erzählen. Aber ich habe nicht gemerkt, dass die das so gezielt und präzise und immer dann, wenn es gerade wichtig war, hineingepflanzt haben in jedes Herz. Und die Lügen fingen sich an, auszubreiten wie ein Krebs. Überall. Und unser eigener Freundeskreis wandte sich von uns ab. Und Menschen, die uns ganz vertraut waren, fingen an, uns anzugucken, als wenn wir Aliens sind, weißt du, so vom anderen Stern kommen. Und das fing an, weh zu tun. Das fing an, richtig weh zu tun. Und mein Herz wurde härter und härter und härter. Und ich habe immer gedacht, das muss ich doch aufklären. Das muss doch jemand sehen, dass das nicht die Wahrheit ist. Wie kann denn sowas geglaubt werden? Aber der Teufel ist der Vater aller Lüge. Und er versucht es auch im Leib Christi hineinzukommen mit seinen Lügen, um Sachen zu zerstören und vor allen Dingen, um Menschen auseinanderzubringen. Und was er dahinter vorhat, ist, er will uns unfähig machen, weiterzugehen. Er sagt sich, wenn ich die mit einer Lüge festnageln kann, dann habe ich schon mal die außer Gefecht. Und wenn ich ihn dann auch noch mit einer Lüge festnageln kann, habe ich ihn auch aus Gefecht. Und so spielt er mit uns Schach. Und wir hören Schachmatt und dann stehen wir da. Und eigentlich brauchten wir gar nicht Schachmatt hören. Wir könnten eigentlich einfach weiterziehen und ihn einfach übertreffen und rübergehen. Und so ist das in unserem Leben gewesen. Es ging über mehrere Monate. Schließlich kam ich an einen persönlichen Punkt in meinem Leben, wo ich so, also bitter muss man jetzt sagen, wo ich so verhärtet war, wo mein Herz so, ich war so verletzt und ich war so, ich habe die Welt nicht mehr verstanden und ich habe Gott nicht mehr verstanden. Und dann hört man auch auf, mit Gott so zu reden, so vertraut. Man fängt an, alles anzuzweifeln. Und ich bin schließlich zu meinem Mann gegangen eines Tages und habe gesagt, Schatz, weil das ging inzwischen in, also es ging wirklich in weite Kreise und ich möchte die Geschichte gar nicht wiederholen. Es wurde dramatisch. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, sag mal, Schatz, bin ich überhaupt noch normal? Ticke ich noch richtig oder bin ich schon reif für die Klapsmühle? Bin ich reif für die Psychiatrie? Vielleicht bin ich inzwischen so ein Verrückter, der Sachen macht und dann nicht mehr weiß, dass er sie nicht gemacht hat. Versteht ihr? Ich war an einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr glauben konnte, dass das alles noch überhaupt normal ist. Und ich habe gedacht, bin ich vielleicht derjenige, der hier alles durcheinander bringt? Wie kann das sein, dass so eine ganze Geschichte in so einer Länge und in so einer Tragweite geschehen kann? Und da war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, jetzt muss ich noch einmal mit dir reden. Und ich bitte dich jetzt und ich sag euch, macht das. Geht zu Gott mit all eurem Ärger, mit all eurem Groll. Er kann es ab. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß den Schmerz. Er hat ihn erlitten am Kreuz. Er sagt, er hat Mitgefühl, mit Empfinden, mit unseren Gefühlen. Er weiß, wenn wir so verletzt werden, was das in unserer Seele bewirkt. Er weiß, was da für ein Berg plötzlich entsteht und wir kommen selber nicht drüber hinweg. Aber ich bin gesagt, er hat gesagt, Gott, ich bitte dich, gib mir eine Antwort. Ich komme nicht mehr weiter. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin reif für die Psychiatrie. Ich weiß nicht, was noch los ist. Bitte hilf mir. Und dann kam eine Antwort von ihm. Und er spricht ja immer in einem Satz in unser Herz hinein. Und er hat gesagt, vergib deinen Feinden. Da habe ich gedacht, oh nee, das will ich nicht. Wisst ihr, wenn jemand dir so viel Unrecht antut, dann steht das Oberkante bei dir. Da hast du keine Lust, dem zu vergeben. Dann habe ich gesagt, Gott, das will ich gar nicht. Aber dann fiel mir ein, dass in seinem Wort sagt, dass wir unseren Feinden zu vergeben haben. Und er sagt das sogar noch ein bisschen stärker. Er sagt, wenn wir nicht vergeben denen, die uns Unrecht tun, dann vergibt er uns unsere Schuld nicht. Das heißt, es ist der Test unseres Glaubens. Und dann habe ich etwas getan, was mir so geholfen hat, mein ganzes weiteres Glaubensleben. Ich habe gesagt, Herr, ich fühle das nicht. Und bei Gott sind Gefühle sowas von Banane, dem ist das so egal, was du fühlst. Er möchte, dass du ihm gehorchst. Und dann, wenn du ihm gehorcht hast und du siehst den Sieg, kommen Gefühle im Überschwang. Aber vorher kannst du dich schlecht fühlen oder gut fühlen oder so, das sagt er, das ist mir gar nicht wichtig. Lerne mal, deine Gefühle unterzuordnen und lerne mir mal einfach nur zu vertrauen und zu gehorchen. Und dann habe ich etwas gesagt, das mein Leben verändert hat. Ich habe gesagt, Gott, auf dein Wort hin, weil dein Wort sagt, ich lese euch mal den Vers, Lukas 6, Vers 27 sagte das. Weil manchmal ist es wichtig, dass wir das lesen, dass es im Wort Gottes wirklich so steht. Sonst denkt ihr noch, ich erzähle euch was. Lukas 6, Vers 27 bis 31, da steht, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Hallihallo. Segnet die euch fluchen. Betet für die, welche euch beleidigen. Das ist ein Wort an die Gemeinde heute Morgen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Schlag mich noch mal einmal. Wow. Gott weiß, dass wir das nicht können. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. Gib jedem, der dich bittet und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihnen. Und dann im Vers 35, doch liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen alle. Gott möchte, dass wir die Menschen lieben, die uns Böses tun, dass wir sie annehmen und dass wir sie ehren und dass wir, ja, dass wir überhaupt nicht so reagieren, wie wir reagieren. Dankeschön, ja, durch meine Tränen, Dankeschön. Und dann habe ich nur gesagt, Gott, auf dieses Wort hin, weil du es so willst, sage ich jetzt ganz cool, ganz ohne Gefühle, ich vergebe diesen Menschen, die mir das Unrecht tun, weil dein Wort es sagt. Ich fühle das nicht, aber ich sage es. Und diese Entscheidung meines Willens hat Gott sofort auf den Plan gesetzt. Und in dem Moment, wo ich das aussprach, brach bei mir dieses Gefühl, dass ich abgeschottet war von Gott und von seiner Liebe. Bei mir brach diese Mauer weg und ich hatte plötzlich das Gefühl, Gott ist wieder ganz nah bei mir. Und dann fing Gott an, ganz wunderbar zu wirken. Er hat eine ältere Dame, die ganz wunderbar die Stimme Gottes hört, gebracht in mein Leben. Und die hat zu mir gesagt, Gabi, ich habe ein Bild, und sie wusste von überhaupt gar nichts. Sie sagt, ich habe ein Bild gesehen über deinem Leben. Ich sehe, wie du dein Leben auf den Altar vor Jesus gelegt hast und hast gesagt, Jesus, hier ist mein Leben, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin bereit, dir zu folgen bis aufs Äußerste. Und dann ist der Teufel gekommen und er ist so wütend gewesen über deine Hingabe vor Gott. Und er hat allen Unrat gesammelt, den er nur finden konnte und hat um dein Leben einen riesigen Berg von Unrat und Lügen und solchen Dingen aufgebaut, um einfach dich zu entmutigen. Sei ganz still, Gott streitet für dich und der Sieg ist dein. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit, nachdem ich ausgesprochen habe, ich vergebe denen, die mir Unrecht tun, ganz kurze Zeit später, ist die ganze Geschichte offenbar geworden. Gott selber hat sie aufgebracht. Leute, und das ist fantastisch. Wenn du dich nicht verteidigen musst, wenn du nicht vor Gericht ziehen musst, wenn du nicht sagen musst, und du hast mich beleidigt und jetzt sage ich es dir aber, wenn du einfach nur vergibst, einfach loslässt, auch wenn es ganz hanebüchen ist und schreckliches Unrecht, loslassen, dann kommt Gott und sagt, und ich streite für dich, weil du bist meine Tochter und dich liebe ich. Und dann kamen wir zurück in unsere Positionen, die wir vorher hatten. Und Gott hat uns wiederhergestellt. Und wir durften Vergebung aussprechen. Wir durften Wiederherstellung erleben. Und unser Leben fing an, plötzlich ganz schnell vorwärts zu kommen und weiterzugehen. Und ich habe gelernt, dass das eine der Lektionen ist, die wir alle als Christen einmal lernen müssen. Und es passiert leider, dass solche Menschen manchmal im eigenen, engsten, liebenden Kreis sind. Vergib ihnen. Es sind nicht die Menschen, die dir Unrecht tun wollen. Es ist der Satan, der sie benutzen kann, um dein Leben zu verändern.